Ich möchte mich mit einem Dank starten, nicht mit einem Bibelwort. Bibel kommt reichlich, keine Sorge. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung und auch, dass ich die Freiheit bekommen habe, mich nicht an den vorgesehenen Text zu halten, sondern ein anderes Thema heute zu wählen. Pfarrer Ernst hat sie erwähnt, die Allianz Gebetswoche beginnt und ihr habt ein Heimspiel hier in der Paul-Gerhardt-Kirche und da drängt es sich eigentlich auf, über das Thema Gebet zu sprechen und auch die letzten Unentschlossenen noch zu motivieren und vielleicht nochmal einen neuen Akzent, einen neuen Impuls zu setzen, um dieses Anliegen des gemeinsamen Gebets aufzunehmen und dann auch tätig zu werden und an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Ich möchte mich wirklich bedanken bei der Pfarrerschaft, auch beim Alexander Schöttl, der dann unterm Strich die meiste Arbeit damit hat, wenn hier ständig Gäste ein- und ausgehen, die vielleicht mit den Gepflogenheiten des Hauses auch nicht hundertprozentig vertraut sind. Also bitte ich im Vorfeld schon um Nachsicht und alle sind zur Rücksichtnahme angehalten, aber man weiß nicht, inwieweit es dann auch gelingt, es umzusetzen. Also danke für eure Gastfreundschaft, ich finde das ganz großartig. Ich möchte mit dem Jakobusbrief beginnen, einen kurzen Text zum Thema Gebet. Die Bibelstellen, die sind fast ausschließlich aus der neuen Genfer Übersetzung, also wenn sie so ein bisschen neu klingen, nicht schlimm, es ist das Wort Gottes und manchmal hilft es auch nochmal einen frischen Zugang zu gewinnen zu den Texten, die sonst manchmal so vertraut sind, dass man eigentlich ihre Tiefe gar nicht mehr wahrnehmen kann. Das ist aus dem Jakobus Kapitel 5. Die Stelle ist wahrscheinlich bekannt, beginnt im Vers 14, da schreibt Jakobus: Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen, der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut. Und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Ich finde es ein interessantes Beispiel oder einen interessanten Impuls zum Thema Gebet. Es fängt nicht so ganz harmlos an. Jakobus sagt hier, ja, übrigens, wenn jemand krank ist, auch dafür kann man beten, den Kranken mit Öl salben und man kann erwarten, dass dort Heilung und Veränderung geschieht. Und dann fügt er ganz am Schluss an, als Beispiel uns als Ermutigen für die Gläubigen, wisst ihr, Elia, der ja ein absoluter Superstar war damals, auch im Rückblick noch einer der großen Männer Gottes, die gefeiert wurden und die als großes Vorbild galten. Und dann sagt Jakobus, wisst ihr, Elia war auch nicht anders als du und ich. Er war ein Mensch wie wir. Und schaut, was er alles zustande gebracht hat. Er hat das, durch sein Gebet wurde eine Dürre ausgelöst, nicht zur Nachahmung empfohlen übrigens. Viel wichtiger war das Gebet, das er nach 3,5 Jahren sprach. Dadurch regnete es und das Land brachte wieder seine Frucht hervor. Und Jakobus will, ich glaube, die Gläubigen ermutigen und sagen, wisst ihr, jeder von uns kann beten. Und wenn wir beten, dann bewirkt es etwas. Dann ist Veränderung etwas, was wir einkalkulieren dürfen und womit wir ganz, ganz fest rechnen dürfen. Eine kleine Pointe, die wichtig ist, nicht unwichtig, ist, dass Jakobus hier schreibt, das Gebet, das sich nach Gottes Willen richtet. Und das ist ja eine der primären Anforderungen an Gebet, dass wir sagen, wir beten nach Gottes Willen oder im Willen Gottes. Und dann können wir auch mit Antworten rechnen. Und da drängt sich natürlich auf, wieso ist es so wichtig und auch wie beten wir überhaupt in Gottes Willen, wenn wir mit diesen Antworten rechnen wollen. Es ist vielleicht selbstverständlich, aber dann, wenn ich mir so unsere Gesellschaft anschaue, die Trends, die wir erleben, dieses Beten im Gottes Willen, weiß ich gar nicht, ob das so populär überall ist, weil es geht doch, und ich beobachte das auch bei Christen, manchmal sehr stark um die eigenen Bedürfnisse im Gebet. Das ist bestimmt auch legitim, wenn jemand krank ist, dann soll er auch die Ältesten rufen. Ist auch in Ordnung, aber ich glaube, es gibt schon noch, auch noch ein anderes Level von Gebet, das auch sehr, sehr wichtig ist und das ganz oft erst am Schluss kommt oder hinten runterfällt oder gar nicht wahrgenommen wird, wenn Leute sehr fokussiert sind auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Nöte und letztendlich das Gebet darauf rausläuft, dass man Gott die persönliche Wunschliste vorträgt und hofft, dass Gott reagiert und darauf antwortet. Das bekannteste Gebet in der Bibel, das kennen wir alle, ist das berühmte Vater Unser. Und es beginnt, und Jesus fordert auf, so zu beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und genauso schließt das Gebet auch ab, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Da kommt mein, mir, ich, kommt da irgendwie gar nicht so richtig zum Zug in dem ganzen Gebet. Der Akzent ist klar, es geht darum, den Willen Gottes zu beten und zu Gott zurückzutragen, was er sich gewünscht hat. Im Psalm gibt es, ich finde, ein wunderbares Bild in den Psalmen, die das nochmal verdeutlichen, worauf es da ankommt. Das ist in Psalm 123, die ersten beiden Verse. Es ist ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Und da heißt es: Zu dir, der du im Himmel thronst, richte ich meinen Blick empor. Ja, wie die Augen der Knechte auf den Wink ihres Herrn warten und die Augen der Magd auf ein Handzeichen ihrer Herrin, so richten wir unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns Gnade erweist. Ich denke, hier wird ein Geheimnis des Gebets offenbar, dass wir, wenn wir beten, erstmal innehalten und versuchen, unseren Blick auf den Herrn zu richten und sagen, welche Impulse kommen denn von ihm? Das Bild, das hier angewendet wird, ist ein Sklave, eine Dienerin, ein Diener, der lange im Haus gedient hat, der kennt den Herrn irgendwann so gut, dass eine Geste genügt, um in Bewegung zu kommen und dem Herrn das zu tun, das zu bringen, was er sich wünscht. Und natürlich ist es ein Prozess, das zu lernen, aber ich glaube, wir als Kinder Gottes sollten uns bemühen, dahin zu kommen, unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, auf seinen Fingerzeig zu warten, bevor wir uns ins Gebet mit unseren Anliegen und das, was wir als wichtig und dringend empfinden, stürzen. Dazu ist so etwas wie eine Achtsamkeit, ein ganz populäres Wort im Moment in der Sozialpädagogik, das Wichtigste, man muss immer achtsam sein. In dem Fall lohnt sich's wirklich und es ist wichtig, dass wir eine Achtsamkeit kultivieren in Bezug auf den Herrn, eine geistliche Achtsamkeit. Was ist es, was der Herr zeigt? Was ist es, was er haben möchte, dass wir vor seinen Thron bringen? Weil im Gebet geht's nicht, und ich sage in Klammern nur, aber ich würde mal sagen, es geht um sein Wille, um sein Reich, um seine Pläne, um die Verwirklichung dessen, was er sich wünscht. Weil dann sind wir auch auf der sicheren Seite mit unseren Gebeten und ich denke, dann können wir auch mit den Antworten rechnen, die wir uns alle ersehnen. Jetzt ist die große Frage natürlich im Gebet, was beten wir, wenn wir dann tatsächlich nicht wissen, was? Weil ich, in gewisser Weise ist mein Appell ja jetzt erstmal langsam mit den jungen Pferden, nicht gleich losposaunen, sondern erstmal innehalten und gucken, was kommen denn da für Impulse? Was soll ich beten heute? Worum geht's eigentlich? Was ist Gott heute wichtig oder in diesem Augenblick? Und ein Fakt ist, dass wir natürlich auch unsere Nöte vor Gott bringen und dass wir uns alle in Situationen befinden, die hochgradig komplex sind, gerade in der Krisensituation, dass wir ganz oft selbst die Lösung, die wir beten würden, wenn wir sie wüssten, nicht kennen. Wir wissen nicht, wie kann Gott diese Situation auflösen. Das ist ja oft genug. Mir geht es wirklich oft so, auch gerade in Krisensituationen. Wenn ich alle Macht hätte, ich wüsste nicht, was ich tun würde, was das Richtige wäre in diesen Situationen. Und das macht das Gebet natürlich in solchen Situationen schwierig. Wie kann man intelligent informiert beten, wenn man gar nicht weiß, wie schaut denn die Lösung aus? Römer 8 hilft uns hier und das finde ich einen großen Trost im Gebet, gerade in Situationen, wo man nicht weiß, was will Gott tun, wie schaut die Lösung aus, wofür soll ich ihn bitten? Da schreibt Paulus an die Römer: Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Das ist der große Trost und das ist das, womit wir rechnen dürfen, dass der Heilige Geist uns zu Hilfe kommt. Und dieser Text ist ja in gewisser Weise auch ernüchternd, weil Paulus hier schreibt, also ehrlich gesagt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wissen wir eigentlich gar nicht so genau, was wir beten sollen. Aber keine Panik, Leute, der Heilige Geist ist da. Und der weiß, dass wir schwach sind, dass uns manchmal der Durchblick fehlt, die Perspektive fehlt. Aber wir können damit rechnen, dass der Heilige Geist uns die richtigen Worte gibt. Ich habe Ende letzten Jahres etwas entdeckt, das mich selber sehr überrascht hat in Bezug auf das Gebet. Ich denke, es ist etwas, mit dem Sie alle hier sehr vertraut sind, und zwar dieses einfache Gebet Kyrie eleison. Das ist ja ein Teil auch der evangelischen Liturgie, ein sehr wichtiger Teil, und das war für mich immer schwierig. Ich bin jetzt nicht so oft in Kirchen, wo das ein Teil der Liturgie ist, aber immer mal wieder. Und ich habe mir gedacht, naja, Kyrie, erstens, warum sagt man das nicht auf Deutsch? Gibt ja eine Übersetzung dafür, Herr, erbarme dich. Aber Griechisch hat natürlich auch was in gewisser Weise. Aber dieses Herr, erbarme dich, das klang wie so ein verzweifelter Hilfeschrei. Und irgendwie so, als ob mein Erbarmen oder die Dringlichkeit größer ist als Gottes Erbarmen, als ob man als Gott so apathisch da sitzt und man sein Erbarmen erstmal ein bisschen aktivieren muss, dass er in die Gänge kommt und ihn erstmal aufklären muss, wie schlimm alles ist, damit sich seine Barmherzigkeit zeigt. Das war so ein bisschen meine, und ich sage gleich Entschuldigung, meine sehr verkürzte Sicht der Dinge und dieses liturgischen Teils. Und es klang für mich auch wie so ein verzweifelter Hilferuf, Herr, erbarme dich, es ist irgendwie, alles geht den Bach runter. Und Was ich nicht verstanden habe, dann habe ich mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und habe nach den Ursprüngen dieses liturgischen Teils geforstet und habe etwas sehr Interessantes entdeckt. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Wahrscheinlich wissen Sie das alles schon seit dem Konfirmationsunterricht. Für mich war es neu. Ich muss sagen, dass ich auch den Konfirmationsunterricht, alle Erinnerungen daran sind gelöscht, bis auf ein paar Mädels da drin, die mich echt interessiert haben. Also es war nicht ganz umsonst, aber die Ablenkung war, glaube ich, dann doch zu groß. Der Pfarrer hat einen schweren Stand gegen die pubertierenden Jungs da drin. Aber ich glaube, da wissen Sie vielleicht, haben Sie ähnliche Erinnerungen, aber ich weiß auch nicht, ob das Teil des Religionsunterrichtes, des Konfirmationsunterrichtes ist. Dieser Ruf Kyrie eleison hatte eigentlich einen anderen Kontext. Und in den ersten Jahrhunderten unter der Besetzung Roms war das ein Ruf, den man einem Herrscher, der einzog, einem Kaiser, einem Fürsten entgegenrief, also gar kein christlicher Kontext, sondern es war eigentlich ein Lobpreis, eine Anerkennung dieser überragenden Macht, dieses Herrschers, der hier einzog. Und es war tatsächlich ein Ruf, wenn der einzog in einer Prozession, um sich huldigen lassen, dass das Volk gerufen hat, Kyrie eleison, und zwar nicht unserem Herrn, sondern dem jeweiligen Herrscher entgegen. Das war der Kontext, in dem dieser Begriff entstanden ist oder diese Worte entstanden sind. Die Christen haben sich das zu eigen gemacht und haben angefangen, ihren Herrn so zu begrüßen. Und in gewisser Weise ist es eigentlich auch ein politisches Statement. Da wird etwas entlehnt aus der säkularen Welt, um einen Herrscher auch zu feiern. Und Kyrie eleison ist zunächst mal ein Ausdruck der Herrschaft dessen, den wir ansprechen. Und es war für mich tatsächlich eine Offenbarung. Wie gesagt, ich bin da relativ ungebildet, was diese Dinge betrifft. Und ich habe angefangen, das ist ein Teil meiner persönlichen Liturgie geworden, gerade in so Fällen, wo ich wirklich mit meinem Latein am Ende bin, und das kommt öfter vor, als mir lieb sein kann, dass ich einfach sage, Herr, erbarme dich, ganz in dem Bewusstsein, dass ich hier Lobpreis mit einer Fürbitte mischen kann. Und ich nenne dem Herrn die Situation oder ich nenne die Person, über die er sich erbarmen will, ohne ihm irgendwelche Vorschläge zu machen, was in der Situation passieren soll oder passieren muss, weil ich weiß, er hat sowohl die Macht als auch die Liebe und die Barmherzigkeit, in diese Situation mit Macht einzuziehen. Also mit großer Begeisterung habe ich dieses Einsatzgebet in meine persönliche Gebetszeit aufgenommen und für mich ist es etwas Wunderbares. Die Bibel ermahnt ja auch, kurz zu sein in unseren Gebeten und nicht wie die Heiden zu plappern, in der Hoffnung, dass wir um ihrer vielen Worte willen erhört werden. Eine schöne Sache und vielleicht auch nochmal ein Impuls, dieses liturgische Element zu nehmen, für sich zu entdecken und nochmal mit einer tieferen Bedeutung und etwas mehr Wumms auch dadurch zu versehen. Also mir hat es geholfen und es hat mir sehr viel Trost gespendet in Situationen, die aussichtslos für mich erschienen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man über das Beten redet, und ich biege schon ein bisschen auf die Zielgerade ein, es gibt strenge zeitliche Vorgaben hier in der Paul-Gerhardt-Kirche. Ich habe auch den Fehler gemacht, nach dem Dresscode zu fragen. Und das ist das Ergebnis davon. Und Leute, die mich heute gesehen haben, haben gefragt, Beerdigung oder Hochzeit? Also, aber ich habe gelernt, Anordnungen Folge zu leisten. Also die Frage, die sich natürlich aufdrängt, wenn man sagt, okay, Gebet, wir lernen es wichtig, schön, man kann das auch nochmal neu entdecken, gewisse liturgische Elemente, aber die Frage ist natürlich, können wir nicht einfach auch alleine beten? Was ist dieser Sinn oder was ist der Mehrwert von dem Appell jetzt, der natürlich hier in die Stadt hinausgeht, Allianz Gebetswoche, kommt zusammen, lass uns miteinander beten. Ich denke, wir unterschätzen manchmal die Kraft dieses gemeinsamen Gebets, weil wir doch in einer stark individualisierten Gesellschaft leben, die ganz stark auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und im Christentum hat es eben diese Spielart, ich und Gott, wir sind so, alles andere nicht so wichtig, entwickelt. Und dieses Kollektive, dieses Miteinander, das auch immer etwas kostet, auch notwendig macht, dass man sich auf die anderen einstellt, dass man klarkommt mit den anderen Persönlichkeiten. Das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen und deswegen muss man immer mal wieder Werbung machen, auch für gemeinsame Veranstaltungen. Wenn man die Bibel sieht, muss man sagen, dass Gott ein ganz, ganz großer Fan von Versammlungen ist. Das ist seine Erfindung, dass Menschen sich versammeln, dass wir keine Inseln sind und dass das Zusammensein, das Gemeinsame durchaus auch über Ehe und solche Formen und Freundschaft hinausgeht. Wenn wir das Vaterunser anschauen, und ich finde es interessant, dass der Appell ist, nachdem Jesus, wenn man die Verse davor liest, empfiehlt, dass wenn man betet, dass man in sein Kämmerlein gehen soll und die Tür hinter sich zumachen soll, dann sagt er hier, wenn ihr aber betet, dann betet ihr so, und das Wort beginnt mit unser, nicht mit mein. Und das ist interessant, weil das Vaterunser durchaus in diesem Kontext als kollektives Gebet zu sehen ist. Unser Vater im Himmel. Es geht nicht nur um meine Gottesbeziehung, um das, was ich von ihm will, sondern ich komme mit den anderen Christen, mit meinen anderen Freunden, mit anderen Angläubigen zusammen und wir beten dieses Gebet. Und Gebet ist, wie gesagt, wenn man die Bibel betrachtet, das ist deutlich dokumentiert, durchaus nicht nur ausschließlich als Privatangelegenheit angesehen. Dafür ist auch ein Platz, Jesus hat es gelehrt, aber es ist eben nicht der einzige Platz, wo Gebet stattfinden soll. Von den ersten Christen wird gesagt in der Apostelgeschichte, dass sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das heißt, für sie war das Selbstverständnis, sind lauter Dinge eigentlich, die man gemeinsam macht normalerweise und die allein nicht so viel Sinn machen oder nicht so richtig gut funktionieren. Und das ist etwas, was die ersten Christen gekennzeichnet hat, ihre Ausdauer, ihr Zusammenkommen zum gemeinsamen Gebet. Jesus hatte schon darauf hingewiesen, und ich bin sicher, das hatten sie im Hinterkopf. Er hat gesagt, Matthäus 18 ist es hier, Vers 19, noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Was für eine großartige Verheißung. Zwei oder drei auf Jesus ausgerichtet zusammenkommen, da ist Jesus gegenwärtig. Durch seinen Heiligen Geist. Und wir dürfen damit rechnen, dass er hört, worum wir bitten und dass er auf unsere Bitten reagiert. Das ist kein Wunder, und an dieser Schriftstelle möchte ich abschließen, dass die ersten Christen zum Gebet zusammenkamen, als die Gemeinde in ihrer ersten richtig schwierigen Drucksituation waren. Petrus und Johannes hatten an der Pforte des Tempels einen Gelähmten geheilt. Es hat einen großen Aufruhr gegeben. Der Hohe Rat hat Petrus und Johannes als Rädelsführer einbestellt und sie ernsthaft ermahnt, dass sie auf keinen Fall mehr in diesem Namen Jesus reden dürfen und predigen dürfen und gar nichts mehr machen dürfen und haben ihnen ernsthafte Konsequenzen angedroht, wenn sie das nochmal machen. Und die Reaktion war, Apostelgeschichte 4, ein etwas längeres Gebet, ich lese den Schluss davon und die Pointe und das Ergebnis dieses Gebets. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, haben sie gebetet. Und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und erschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie auf diese Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wir sehen hier eine unmittelbare Reaktion auf die Bitte, auf das gemeinsame Gebet. Da wurde Kraft freigesetzt und tatsächlich so etwas wie ein Erdbeben, eine Erschütterung, auch etwas körperlich Spürbares für die Leute. Aber das größere Wunder geschah in ihnen. Eine Zuversicht, eine Weigerung, sich auf die Einschüchterungen einzulassen und da hineinzugeben. Gott hat es offensichtlich bewirkt durch seinen Heiligen Geist und hat sofort auf dieses gemeinsame Gebet reagiert. Ich glaube, die Woche, die vor uns liegt, bietet eine wunderbare Art und Weise, eine wunderbare Gelegenheit, das nochmal vielleicht neu zu entdecken. Und gemeinsam mit anderen Christen, die tatsächlich aus unterschiedlichen Hintergründen kommen und die vielleicht auch Präferenzen haben, was ihre Liturgie betrifft, je nachdem aus welcher Kirche, aus welcher Gemeinde sie kommen, zu entdecken, welcher Reichtum auch in den anderen ist an liturgischen Dingen. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken, auch für mich als das Kyrie Eleison, vielleicht ist mehr. Und auch dafür gibt es eine Gelegenheit, den eigenen Gebetshorizont zu erweitern, die Möglichkeiten zu entdecken, die es über das Gebet, das man schon entdeckt hat und schon praktiziert, hinaus gibt. Und natürlich rechnen wir damit, dass wenn wir gemeinsam vor Gott kommen, dass es Gott gefällt, wo sein Volk in Einheit zusammen ist und dass er hört und vom Himmel her antwortet, wenn wir gemeinsam beten. Amen.